Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, heute Vormittag und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute haben wir Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures, zu Gast. Vorwerk Ventures ist ein unabhängiger 150 Millionen Euro Venture Capital Fonds, der Ende 2019 aus der Vorwerk Gruppe hervorgegangen ist und sich durch ein starkes Engagement für verbrauchernahe digitale Unternehmen auszeichnet. Die heutigen Themen sind zum Beispiel eine Seed-Finanzierungsrunde von Stortles. 6,1 Millionen Euro gab es für das Londoner Unternehmen, das die Abwicklung von Geschäften von Unternehmen mit Regierungen und Behörden verbessert. Geleitet das Ganze von Headline und beteiligt sind unter anderem Form Ventures, GTM Fund, Speed Invest, FJ Labs, 7% und weitere prominente Angels. Und dann sprechen wir auch noch über die digitale Zahnarztpraxis Laura, ein Heidelberger Startup, das 2020 von Philipp Harders und Daniel Wiens gegründet wurde, möchte den Kontakt zwischen ÄrztInnen und PatientInnen um moderne digitale Möglichkeiten erweitern und den Arbeitsalltag von ZahnärztInnen durch die Software erleichtern. Und dafür gab es jetzt 2,2 Millionen Euro von vielen Angels aus der Branche. Nur noch ein Hinweis, bevor es mit Katharina und Jan gleich losgeht. Jan ist für die kommenden Tage im Urlaub und wird durch Fabian Tausch, dem Host vom Unicorn Bakery Podcast, vertreten. Daher gibt es vor dem Gespräch mit Katharina eine kleine Vorstellungsrunde mit ihm. Das ist jetzt aber auch wirklich alles. Gleich geht es los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, sehr cool. Also ich freue mich, wir hören eine Stimme, die wir jetzt in den nächsten Tagen öfters hören. Bei uns ist Fabian Tausch vom Unicorn Bakery Podcast. Hallo Fabian.
Hi Jan, vielen lieben Dank, dass ich deine Urlaubsvertretung antreten darf.
Ich wollte gerade sagen, ich habe zu danken. Ich finde das ganz, ganz großartig, Fabian, dass du das machst. Gib mir die Möglichkeit, mal ein paar Tage abzuschalten und ich weiß, der Podcast ist in guten Händen.
Ja, vielen lieben Dank dir. Du hast ja gefühlt unendlich Episoden gemacht über die letzten Jahre. Da ist ein bisschen Urlaub auch nicht verkehrt.
Das stimmt, aber wir hatten dich auch schon zu Gast. Also ich meine, viele Hörerinnen und Hörer werden dich kennen, aber vielleicht für die dich noch nicht kennen, magst du noch mal ein paar Sätze zu dir sagen, dass sie halt wissen, mit wem sie es zu tun haben in den nächsten Tagen?
Gerne. Die absolute Kurzversion, wie gesagt, es gibt schon eine Episode mit mir, die findet ihr auch bei Startup Insider im Feed. Die absolute Kurzversion, Fabian 25, habe vor fast 6 Jahren angefangen, Podcasts zu machen und mit Gründern darüber gesprochen, wie sie ihre Firmen aufgebaut haben. Einfach aus Eigeninteresse, weil ich mit der Uni dann doch etwas unzufriedener war als gedacht. Und daraus hat sich dann, weil ich irgendwie an der Schnittstelle zwischen Startups und Podcast war, so ein eigenes Business entwickelt. So, aber das war mehr Zufall und mehr Glück als irgendwas anderes. Und habe jetzt 400 plus Episoden gemacht und kümmere mich eigentlich darum, dass man als Gründer oder Gründerin wirklich mal Einblicke in eine recht intransparente Welt bekommt, weil oft ist ja nicht klar, was bedeutet es eigentlich, mit Investoren zu sprechen, was bedeutet es, ein Team aufzubauen, was bedeutet es, dann in den ganzen Bereichen, in denen ich aktiv sein muss, mich zu bewegen und versuche da von Gründern, von Investoren und den Leuten, die es schon gemacht haben und die Erfahrung haben, ein paar Learnings weiterzugeben.
Und es ist wirklich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast mit auch ganz tollen Gästen. Vielleicht magst du mal so 2, 3 Gäste vielleicht der letzten Folgen mal kurz nennen, dass man weiß, also A, Unicorn Bakery, vielleicht da noch kurz zum Hinweis, weil du sagst, du machst schon so lange, du hast dich umbenannt, ne? Das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden, auch einen mutigen Schritt, aber vom Jungunternehmer-Podcast, ne, so wie hieß er vorher, zu Unicorn Bakery und quasi jetzt noch mehr das Lernen, wie man richtig groß wird, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mit dabei waren jetzt mal kurz so ein bisschen Name-Dropping, dass man versteht, okay, da waren noch ein paar Leute dabei, irgendwie der Gründer von Shopify, der Gründer von Slack, von GitHub, irgendwie eine Woche, nachdem sie verkauft haben und so, dann aber natürlich viele der deutschen Unicorn-Gründer, irgendwie Daniel von Flixbus war einer meiner ersten Kontaktpunkte in die Startup-Welt. Und habe jetzt zuletzt mit Philipp Dames darüber gesprochen, was die aktuelle, also von Cherry Ventures, was die aktuelle Marktentwicklung eigentlich für mich als Gründer bedeutet. Muss ich mir da gerade Sorgen machen? Mit Jan von Timeless gesprochen, mit Bettine Schmitz von Auxo gesprochen und ganz vielen verschiedenen Gästen. Ich veröffentliche zweimal die Woche, also kleineres Pensum als du. Aber da kommt auf jeden Fall einiges zusammen, wo man dann bestimmt so ein bisschen Cherrypicking machen kann und für sich auch was findet.
Super. Und jetzt hier mal in den täglichen Modus gewechselt. Also ich finde es großartig, dass du die nächsten Tage hier übernimmst. Wir sprechen über den Part oder die Rubrik Investments und Exits. Ne? Und da hast du gerade ein Beispiel von Philipp Dahme schon, oder ich glaube, Jan Mitschaika war ja auch schon bei dir zu Gast und so weiter. Oder Auxo haben wir gerade gehört. Also du bist auch schon im VC-Umfeld ziemlich aktiv mit deinen Gästen, ne?
Auch, ja. Also es geht ja natürlich darum, irgendwie als Gründer immer genug Geld auch organisieren zu können, dass ich dann auch die richtigen Leute für die Vision mit ins Team nehmen kann. Und deswegen muss ich natürlich auch immer wieder mit VCs sprechen und versuche da auf Augenhöhe zu sprechen, was ja manchmal als Gründer oder Gründerin gar nicht so einfach ist, weil man arbeitet zwar als Team, aber man hat trotzdem ein bisschen unterschiedliche Incentives. Das geht als Podcaster natürlich ein bisschen leichter.
Fabian, dann bin ich gespannt, wie die neue Rolle gefällt. Ja, hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mich danach noch wiederhaben wollen. Und wenn nicht, müssen wir halt nochmal sprechen. Aber ganz lieben Dank nochmal, dass du mir die Möglichkeit gibst, ein paar Tage abzuschalten.
Ja, super, super gerne. Und ich freue mich sehr auf die nächsten 3 Tage.
Cool. Ich mich auch. Bin gespannt. Ne? Bis dahin.
Bis dahin.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, ich freue mich. Katharina Neuhaus ist wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
Hallo Jan, freut mich auch sehr.
Freue mich auf ein tolles Gespräch. 2 tolle Themen warten auf uns. Aber ich würde sagen, wir fangen wieder an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Genau, also Vorwerk Ventures, auch für die, die es noch nicht kennen, wir sind ein Frühphaseninvestor. Das heißt, wir fokussieren uns eigentlich auf Unternehmen, die gerade in der Seed- oder Series A-Phase sind. Und dementsprechend investieren wir so im Schnitt zwischen 1 und 5 Millionen Euro initial und dann natürlich über den gesamten Lebenszyklus auch gerne mehr. Und haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir Unternehmen oder Unternehmer suchen, die in einer gewissen Form einen positiven Einfluss eigentlich auf die Gesellschaft oder auch ein Individuum ausüben. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt unser Portfolio anschaut, sieht man natürlich, dass wir sehr viele B2C-Themen haben, aber auch einige spannende B2B2C-Companies oder auch B2B. Aber wir sehen eben hier immer sehr gerne, dass da ein starker Mehrwert in irgendeiner Form beim Endkonsument eben ankommt. Und gucken uns dementsprechend super gerne Themen im Future-Food-Bereich an, aber auch Digital Health, Mobility and Travel, die Passion Economy, Education. Also eine Bandbreite an Themen. Und ich denke, die wahrscheinlich jetzt auch so historisch betrachtet besonders nennenswert sind, wobei ich eigentlich alle Portfolio-Companies sehr spannend und nennenswert finde, sind aber wahrscheinlich erstmal HelloFresh und Flaschenpost. Und auch wenn man sich das jetzige Portfolio anschaut, findet man eben da Companies wie Planted oder Avi Medical, aber auch ein Zapp, Quick-Commerce-Player aus London und Formal Skin und auch ein Everdrop, wo ich hoffen würde, dass jetzt da einige der Namen auch bekannt sind. Und wir freuen uns natürlich immer über Austausch mit allen Leuten, die da ähnlich passioniert sind in dem Bereich. Und genau, sitzen wie gesagt in Berlin und freuen uns auch über Besuch.
Cool. Ich habe mich gerade, als du so aufgezählt hast, gefragt, gibt es denn Themen, die ihr nicht investiert?
Ich glaube, wir sind wahrscheinlich eine der wenigen Investoren, die jetzt nicht zum Beispiel B2B SaaS jetzt so als ganz starken Fokus haben. Also da sehen wir uns jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht als absolute Experten und glauben auch, dass es da andere spannende VCs gibt, die da wahrscheinlich auch besser unterstützen können. Also insofern würde ich uns sonst schon sehr stark als Consumer-Focused-Fonds vorstellen und sehe da so die rote Linie. Also insofern, sind wir da wahrscheinlich noch etwas, standhafter geblieben als andere Investoren, die sich da über die letzten Jahre sicherlich etwas umorientiert haben. Deswegen, ich glaube, roter Faden ist Consumer-Centric, Enabling Tech, die irgendwo net positive sich auf Endkonsument oder eben generell Gesellschaft ausübt.
Jetzt hast du gerade schon bei den Beispiel-Companies Avi Medical genannt. Also das heißt, Digital Health ist auch ein Thema und das passt jetzt sehr gut zu dem, was wir heute besprechen, ne?
Genau, Avi Medical, genau, ist eine unserer Portfolio-Companies, die ich auch sehr, sehr spannend natürlich finde. Und ich habe heute einmal mitgebracht Lora. Lura ist ein Startup aus Heidelberg, sieht man auch nicht so häufig. Normalerweise ja dann doch eher Berlin oder München. Und Lura möchte eine Kette von eigentlich digitalisierten Zahnarztpraxen bauen gewissermaßen hier den Kontakt zwischen Ärzten und Patienten noch digitaler, noch moderner quasi herstellen. Hat hier auch schon tatsächlich drei Praxen wohl aufgebaut mit einer Flagship-Praxis in München-Schwabing, wo auch schon laut eigenen Angaben über 1000 Patienten behandelt werden. Und ich fand das jetzt sehr spannend. Nummer eins natürlich, weil sie jetzt in erster Linie schon mal eine Pre-Seed-Runde von 2,2 Millionen Euro geraced haben. Das ist ordentlich, genau. Von einigen auch bekannten Angel-Investoren, wie zum Beispiel dem Clark-Gründer Marco Adelt, aber auch dem Tierarzt Plus Partner Gründer Damian Doberstein, einem der GetSafe Gründer, meines Wissens auch einer der Brüder von einem der Gründer und noch viele andere, die sehr nennenswert sind. Und fand das auf der einen Seite natürlich spannend, weil es eine recht relevante Pre-Seed-Runde ist und natürlich auf der anderen Seite, weil wir hier durch Avi Medical natürlich irgendwo sensibilisiert sind für den Markt und man hier eigentlich feststellen kann, dass es hier gewissermaßen einige Verticals gibt, die jetzt da gerade quasi im Fokus stehen. Also Primary Care ist ja quasi bei Avi Medical das Thema. Aber Verlinvest hat beispielsweise jetzt auch gerade in Sinomedica investiert, was wiederum ein Akupunkturzentrum bzw. ein Betreiber von Akupunkturzentren ist. Mit dem Pet-Vet-Space gibt es da sicherlich einen weiteren Vertical, wo es jetzt eine gewisse Konsolidierung gibt, beziehungsweise einen Roll-Up-Case, auch für VCs anscheinend spannend wird. In der Vergangenheit sicherlich eher auf das Interesse von PEs gestoßen ist. Deswegen aus den zwei Gründen fand ich das auf jeden Fall nennenswert und sehr spannend.
Total. Und Avi Medical muss man vielleicht erstmal einordnen, ist ja sehr, sehr erfolgreich, zumindest von außen betrachtet, ne?
Genau, also das läuft super. Da sind wir ja schon jetzt seit einigen Runden dabei. Hat jetzt auch gerade seine Series B geraced, unter anderem eben auch mit Balderton. Früher sind natürlich auch schon Picos eingestiegen und mit Addition ein weiterer Investor mit an Bord, der da fest an das Thema glaubt. Hier sicherlich einige Parallelen, wie gesagt, muss man, glaube ich, auch differenziert betrachten. Aber ich glaube, ganz spannend jetzt auch hier bei Lura, da sich da in den letzten sieben Jahren einiges getan hat. Und das bis 2015 ja eigentlich gar nicht möglich war, dass man hier da gewissermaßen eine Kette aufbauen konnte, die nicht von Zahnärzten eigentlich getrieben wurde. Also da gab es eigentlich eine Änderung im Gesetz, was eigentlich jetzt ermöglicht, dass man diese medizinischen Versorgungszentren aufbauen kann und das eben nicht fachübergreifend. Das heißt, man kann hier tatsächlich auch in die Zahnmedizin gehen. Man muss da nicht generalistisch bleiben. Und das ermöglicht eben gewissermaßen für PIs oder andere Investoren ein Schlupfloch, das man eigentlich im Krankenhaus kaufen kann und dann über ein Krankenhaus wiederum ein MVZ gründen kann hier dann eben nicht über die Zahnärzte geht. Und das ist eben jetzt seit sieben Jahren der Fall. Andere Märkte, wenn man sich die anschaut, wie Finnland, Spanien etc., da ist das ganze Thema schon deutlich länger präsent bei den Zahnärzten. Da gibt es schon eine viel höhere Konsolidierung, teilweise von 35% und mehr. Ist jetzt, wie gesagt, auch in Deutschland ein Thema. In Amerika gibt es da schon ein sehr bekanntes Role Model, das Tent heißt, was meines Wissens schon über 200 Millionen geraced hat. Also insofern ist das wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum jetzt Investoren oder VCs sagen, finden wir spannend, kann man eine Wette drauf machen.
Ja, du sagst gerade differenziert betrachten. Also ich hatte mich gefragt, ob die Nische dann hinterher zu klein ist jetzt im Vergleich zu Avi Medical, ob man jetzt hier zu sehr in die Spezialisierung oder vielmehr, ob Spezialisierung auch gleichzeitig Nische bedeutet oder ob der Markt trotzdem noch groß genug ist.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, der Markt an sich ist sehr groß. Also zumindest in Deutschland ist das ein 25-Milliarden-Markt. Ich glaube, wenn man sich aus meiner Sicht jetzt als Investor würde ich mir wahrscheinlich die Fragen stellen, was bringt diese Konsolidierung oder warum ist jetzt sozusagen in der Mehrheit oder in der Aggregation das quasi wertvoller? Und da gibt es natürlich verschiedene Überlegungen. Ich glaube, auf erster Stelle stehen jetzt erstmal Synergien. Ich meine, klar, da denkt sich natürlich ein Investor, okay, was kann man da jetzt sozusagen einheitlich an Kosten sparen? Also wenn man jetzt quasi in erster Linie mal auf den Kostenhebel schaut. Und klar, wenn man jetzt da eben mehrere Praxen zusammenkauft, kann man natürlich da Sachen wie Buchhaltung, IT, Einkauf, sicherlich zusammenlegen und gerade im Einkauf da vielleicht auch Einkaufssynergien haben. Je nachdem, was da eben eingekauft wird, da bin ich natürlich auch kein Experte, aber gerade was das Thema Implantat etc. angeht, gibt es da sicherlich einige Kostenblöcke, die man da vielleicht dadurch effizienter gestalten kann. Und das ganze Thema Marketing ist sicherlich auch einer der Hebel, wo man sagt, man kann hier eigentlich Marketing vereinheitlichen, eine große Marke aufbauen und da dann an den Markt rantreten. Was ich jetzt sozusagen nicht so sehe, was ich jetzt bei dem Avi Medical sehen würde, ist eben dieses ganze Thema Daten. Das ist sicherlich relevanter bei einem GP, also bei einem Allgemeinarzt, wo du natürlich dann nochmal mehr Informationen über einen Patienten hast und das sicherlich hinten raus spannender wird. Da gibt es ja auch One Medical als ein Role Model in Amerika, was auch IPO'd hat und da sehr erfolgreich ist. Und das ist so ein bisschen die Frage bei mir, also sowohl eben, wie interessant ist jetzt dieser ganze Datenteil eigentlich, und auf der anderen Seite meine ich auch, dass jetzt in den letzten Jahren da schon einiges sich getan hat an Konsolidierung in Deutschland, ohne dass ich da jetzt eine Zahl habe. Das sind so Themen, die ich mir wahrscheinlich anschauen würde, aber genau, es gibt sicherlich auch viele, viele Punkte, die eben dafür sprechen. Ich glaube, was wir bei Avi Medical auch gesehen haben und was möglicherweise auch hier ein Thema ist, dass man in den letzten Jahren auch eine Art Gründungsunwilligkeit, glaube ich, nennt man es, sieht, dass eigentlich viele Ärzte, die sich davon scheuen oder eigentlich eine Aversion dagegen haben, eine eigene Praxis zu gründen und eigentlich da sie lieber sicher angestellt sein möchten, insbesondere eben bei Zahnärzten sind wohl 80% weiblich der Zahnärzte oder eben 80% sind Zahnärztinnen und die ja auch sicherlich da eine gewisse Flexibilität teilweise auch suchen und da so ein Modell sicherlich spannend ist, wenn man da eben eine feste Anstellung hat, ohne das Risiko zu tragen, auch eine Praxis da eben vollumfänglich führen zu müssen.
Ich hätte jetzt vielleicht noch ergänzend gedacht, dass man so das Thema digitale Infrastruktur, so Prozesse und solche Geschichten, vielleicht auch, wenn man jetzt also irgendwann mal zig oder vielleicht sogar 100 Praxen hat, ne, dass man dann irgendwann, weil, also ich kann mir vorstellen, dass sich die Abläufe eigentlich überall ähneln und dass man vielleicht dann, wenn man es einmal quasi optimiert hat, dann eben auch da ausrollen kann. Und vielleicht auch so Themen wie, ich weiß nicht, die, wie nennt sich das dann, so das die Rezeption oder sowas, ne? So ein Thema Callcenter, Agents in bestimmten Stoßzeiten und sowas, dass man sowas natürlich gebündelt relativ gut koordinieren kann und das vielleicht dann aber für einzelne Praxen, wenn sie unabhängig sind, gar nicht so leicht machbar ist, ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Punkt und auch nochmal, glaube ich, ganz nennenswert, weil auch bei Avi Medical natürlich das ganze Thema Prozesse, Software oder Tech-Enablement natürlich eine wichtige Rolle spielt und da auch eben teilweise eigene Lösungen gebaut werden und das natürlich da auch nochmal zu deutlichen Effizienzen führt. Da muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder gucken, wenn man das jetzt zu effizient wiederum gestaltet und da gewissermaßen vielleicht auch so dieser Human Touchpoint fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass da dann gegebenenfalls auch so die Qualität darunter leidet. I don't know, aber grundsätzlich auf jeden Fall sind das natürlich auch genau diese Themen, die man da natürlich auch als relevant ansieht und warum man da eben investiert. Und ja, ich bin vor allem gespannt, wie sich das jetzt auch noch weitere Verticals eben ausüben wird. Ich hatte es ja eben schon genannt, ist, glaube ich, gar nicht mal so groß thematisiert worden oder war auch gar nicht so groß in der Presse. Aber ich fand es spannend, dass eben Verlinvest ist ja auch ein Growth-Investor und sehr, sehr großer Investor auch eben im Konsumentenbereich, da eben in Sinomedica investiert hat, die da eben auch die These haben, dass das eben super unterentwickelter Markt ist, also das ganze Thema Akupunktur und da eben eine super fragmentierte Anbieter-Landscape quasi dominiert und dass man da das eigentlich auch nochmal in einem stark wachsenden Markt deutlich effizienter gestalten kann. Also insofern scheint das wohl sich jetzt auszubreiten und vielleicht ist dann auch dementsprechend, weiß ich nicht, Zahnarzt, GP, Pet, Pet-Kliniken, Akupunktur fehlt, ist das jetzt der Anfang von einigen weiteren Verticals, die da jetzt in Angriff oder in getargetet werden quasi.
Ich finde es spannend, Sie haben auf Ihrer Homepage haben Sie einen Patienten-Login. Ich meine, das zeigt, also ich habe jetzt mich da nicht angemeldet, aber ich finde es erstmal spannend, dass man so weit denkt. Das klingt erstmal ganz gut, finde ich, ne? Und weil du das Thema Marke angesprochen hast, wollte ich nochmal fragen, was hältst du denn von dem Namen? Weil für mich klingt das jetzt so nach einem Namen, der hat so einen Lifestyle-Charakter vielleicht, aber es ist ja auch etwas, was man komplett erklären muss. Ne? Man ist jetzt gar nicht, also man muss wahrscheinlich nochmal in die Erklärung auch investieren und hat jetzt keinen generischen Namen, der erstmal in sich erklärt, was das ganze Unternehmen macht. Ne?
Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die hießen auch meines Wissens ursprünglich mal Dr. Wiens, nach dem Co-Founder benannt, der ja da eben auch die zahnärztliche Rolle übernimmt, also beziehungsweise Chief Dental Officer, glaube ich, ist. Haben sie sich wahrscheinlich irgendwie überlegt, dass das auch nicht das Richtige ist. Lora, ich habe jetzt keinen Latein gehabt, ob das irgendwas bedeuten könnte. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Aber ich vermute, dass eigentlich durch dieses Lora, man sieht ja auch generell diesen Trend zu vielleicht auch Namen als Unternehmensname, also als tatsächlich Namen, auch irgendwo ein Trend ist. Und vielleicht soll das Ganze auch irgendwie nochmal moderner machen. Soll ja auch eine Art Lifestyle-Marke gewissermaßen, glaube ich, sein. Aber ich gebe dir recht, jetzt grundsätzlich würde ich mit Lora auch nicht intuitiv was anfangen können.
Nee, war jetzt auch, also ich wollte den Namen jetzt gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur fragen, weil das halt quasi, nehmen wir mal HelloFresh als Beispiel oder Flaschenpost. Kann man, also HelloFresh kann man sich herleiten irgendwie noch, finde ich. Da ist eine Story im Namen drin und Flaschenpost ist ganz klar erkennbar. Und jetzt hier eben nicht, ne? Deswegen habe ich nur gefragt, ob das eben nicht noch zusätzliches Kapital ist, was man dann quasi noch investieren muss auch, ja.
Ja, nee, absolut. Also ich bin immer darüber überrascht, wie die Namen teilweise zustande kommen. Ich frage viel zu selten nach und wenn man da mal nachfragt, hört man oft sehr lustige Geschichten. Aber in dem Fall, ich weiß es auch nicht und gebe dir da vollkommen recht.
Cool, aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das wir auch noch zumindest mal kurz anschneiden wollen, ne?
Genau, gerne. Das zweite Thema, was ich mitgenommen habe, ist jetzt auch wirklich in einem komplett anderen Sektor. In dem Fall geht es um Stottles. Ist in dem Fall ein in London ansässiges Startup, was 2019 gegründet wurde. Und hier geht es jetzt um Public Sector Procurement, also wirklich was komplett anderes. Und Stottles hat jetzt gerade eine Runde geraced von 5,3 Millionen Pfund. Die Runde wurde eben von Headline angeführt. Neben Headline sind jetzt GTM Fund, Forum Ventures hinzugekommen. Und die Bestandsinvestoren sind unter anderem Speed Invest, Seedcamp, FJ Labs und 7% Ventures, also auch schon einige sehr bekannte VCs. Und fand das jetzt auch sehr beachtlich. Auch hier wieder eine sehr starke Seed-Runde, auch wieder in einem relativ schweren Marktumfeld und scheinen da auf jeden Fall sehr gute Zahlen gehabt zu haben, eine gute Story und finde auch das Thema eben grundsätzlich sehr spannend, da sie sich eben hier im Bereich Public Sector Procurement eben reinsetzen. Und auch ein Thema, wo ich mich jetzt noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt habe, aber offensichtlich ein sehr komplexes Themengebiet, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn da eben öffentliche Ausschreibungen sind und da eben private Unternehmen sich gewissermaßen bewerben müssen, dass es da relativ intransparent teilweise ist, die Prozesse relativ undigitalisiert sind und da möchte eben genau Stottles ansetzen und möchte eigentlich hier effektiver und einfacher die öffentlichen Aufträge gestalten gewissermaßen, sodass sie auch leichter zu finden sind und dann eben auch Echtzeitdaten von Unternehmen quasi aggregieren und ist eigentlich, ja, ich glaube, auf der einen Seite eben Supply ermöglichen, dass sie da eben weniger Zeit aufwenden müssen, auch weniger Kosten natürlich haben, weil sie da nicht so viele Ressourcen drauf verschwenden müssen und eben auch Fehleranfälligkeit runterfahren wollen, weil das eben Themen sind, die in diesem Prozess anscheinend sehr relevant sind. Gewissermaßen möchte man hier, glaube ich, eine Win-Win-Situation für sowohl den Public Sector eben ermöglichen, aber auch für Supplier, die natürlich für die super relevant ist, weil das natürlich ein riesiger Markt ist mit, ich glaube, 12 Billionen Euro an Aufträgen, die da jährlich ausgegeben werden. Also insofern sicherlich kein einfaches Unterfangen, aber ich glaube, wenn man es schafft, auf jeden Fall super spannend.
Also wahrscheinlich ist es super spannend. Mich könntest du, glaube ich, mit dem ganzen Sektor jagen. Also das wäre, wäre, glaube ich, so ein Thema, wo ich wirklich, da könnte ich mir nicht vorstellen zu gründen in so einem Bereich, ne? Weil es halt wirklich so, der öffentliche Sektor, Behörden und so weiter und gerade auch noch der Ausschreibungsbereich ist ja so mit das Komplexeste und wahrscheinlich auch Nervtötendste, was man sich vorstellen kann. Zeitgleich, wahrscheinlich ist es auch ein Thema, was unbedingt angegangen werden muss und gelöst werden muss. Und der Gründer hat zumindest in einem Interview gesagt, er ist total begeistert und fasziniert. Und ihn, also der sieht das überhaupt nicht als langweilig an. Im Gegenteil, der findet das irgendwie so eine richtige, coole Mission. Und das freut mich irgendwie, ne?
Ja, komplett. Das ist auch, glaube ich, warum ich es auch so spannend fand, weil das eben auch ein Thema ist, an das trauen sich nicht viele ran. Und ist, glaube ich, auch direkt so, hat eine Abschreckungsgefahr gewissermaßen. Aber ich glaube, bei den Gründern auch da wieder sehr spannend, weil sie da auch sehr viel gesehen haben. Also unter anderem John Witt heißt er, der da anscheinend auch bei vielen Wirtschaftsprüfern war und gesehen hat, was für Schwierigkeiten es eigentlich da gibt. Und eben auch sein Co-Founder, der bei unterschiedlichen Funktionen da in einem Goldmining-Business, glaube ich, war und da auch eben gesehen hat, wie schwierig das teilweise ist. Umso cooler finde ich es auch eigentlich und könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, aber die scheinen echt einen guten Job gemacht zu haben, denn eine Reihe an echt guten Investoren hat sich ja dann dafür entschieden, da auch wirklich zu investieren.
Und dieses ganze Thema B2G, also Business to Government, ist das ein Trend gerade? Also würdest du sagen, da gibt es auch noch mehr in der Richtung? Also wacht das gerade auf oder sind das jetzt eben so vereinzelte Speerspitzen hier, die aber eigentlich jetzt diesen Sektor nur B2G genannt haben und noch gibt es das eigentlich gar nicht?
Gute Frage, könnte ich dir gar nicht so beantworten. Das ist jetzt zumindest mit Stottles das erste Thema, was mir so richtig aufgefallen ist und wahrscheinlich auch eben von Investoren, die man wahrscheinlich normalerweise auch eher im B2B oder B2C-Bereich sieht. Deswegen, ich müsste die Augen dafür noch offen halten. Bis jetzt ist mir das nicht aufgefallen. Es gibt natürlich schon auch in dem Bereich einige Lösungen, die aber jetzt meines Wissens nicht großartig Venture Capital sozusagen aufgenommen, also quasi kein Kapital aufgenommen haben. Insofern, vielleicht ist das auch ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube auch, dass da viele VCs vielleicht auch nicht direkt so viele Ressourcen drauf verwendet haben, weil sie sagen, ach komm, schwieriger Bereich, da erstmal durchzudringen, ist einfach echt extrem schwierig. Aber genau, wie wir öfters ja auch sagen, ist da genau das Potenzial. Scheinbar ist es auch ein wirklich wichtiges Thema für die Supplier, weil man ja auch hier sieht, dass sie zum Beispiel mit UiPath schon zusammenarbeiten und vielen anderen eben auch. Ich glaube, wenn man da deutlich die Chance erhöht, wirklich so einen Auftrag auch zu gewinnen, ist das sicherlich ein gutes Investment und scheint auch ein ganz, ganz spannendes Go-to-Market zu haben, indem sie ja, glaube ich, erst mal wirklich ihre Features, also tatsächlich auch dieses Darstellen der ganzen Aufträge aggregieren, erstmal kostenlos anbieten und ich glaube erst dann im späteren Schritt, um dann wirklich verschiedene Reports und auch die gesamte Integration dann auch in existierende Systeme zu vervollständigen, dann muss man erst zahlen. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Hook und dass sie da auch zahlende Kunden haben, zeigt ja, dass dann auch dieses Premium-Set, sage ich mal, oder diese Features, die dann eben kostenpflichtig sind, auch spannend und wichtig sind und dass da dann auch anscheinend wirklich deutlich mehr Aufträge bei rauskommen. Und dann ist es, glaube ich, ein No-Brainer für Unternehmen, weil diese Aufträge natürlich dann immer direkt gigantisch sind. Und somit zahlt sich das natürlich direkt aus.
Ja, und ich hatte, als du vorhin Speedinvest gesagt hast, habe ich gedacht, die sind ja auf Marktplätze zum Teil fokussiert. Ne? Und ob das nicht eigentlich tatsächlich auch einer gewissen Marktplatzlogik hier eigentlich folgt. Und dann könnte man ja sogar auch hingehen und sagen, man macht das Ganze auf Provisionsbasis. Ne?
Ja, auch guter Punkt. Also ich glaube, absolut. Ich glaube, Speedinvest hat ja auch ein separates Team oder, sag ich mal, dedicated Team, was auf Marktplätze geht. Hat auf jeden Fall einen Charakter davon, absolut. Ist die Frage, ich glaube, da würde wahrscheinlich schon 0,0 irgendwas Prozent
an. Ja, deswegen dachte ich gerade, ne? Genau.
Genau. Ich glaube aber, also die haben wahrscheinlich Gründe, warum sie es nicht machen oder vielleicht ist es auch etwas, was geplant ist für die Zukunft. I don't know. Ich weiß nicht, ob das dann auch rechtlich wiederum möglich ist. Ich glaube, dieser ganze öffentliche Bereich ist auch nochmal wahrscheinlich schwierig, aber zum jetzigen Zeitpunkt planen sie, glaube ich, läuft die Monetarisierung eben über Subscription. Aber das ist auch eigentlich wieder ein ganz guter Punkt, den mir da gerade auch einfällt, dass wahrscheinlich genau diese internationale Expansion da sicherlich auch einige Komplexität liegt, weil du dann natürlich auch wiederum verschiedene Anforderungen im Zweifel in verschiedenen Ländern hast, ohne dass ich da jetzt im Detail drin stecke. Aber das würde mir jetzt auch als einer der Punkte einfallen. Und ich glaube, diese ganzen Datenmengen und diesen ganzen Prozess nochmal sozusagen zu automatisieren, in eine Art Template zu bringen, könnte mir auch vorstellen, dass das eben auch gar nicht so leicht ist, weil aufgrund dieser ganzen Anforderungen, auch von eben wahrscheinlich Compliance-Basis etc., sind das wahrscheinlich riesige Datenmengen, die da in irgendeiner Form hochgeladen werden müssen, verschiedenste Parteien, die da eine Rolle spielen. Umso wahrscheinlich more defensible wird das Produkt dann auch sein, weil das sicherlich nicht ganz einfach sein wird und einfach nur quasi Angebot und Nachfrage miteinander verknüpfen wird, sondern da wahnsinnig viele Parameter wahrscheinlich eine Rolle spielen.
Ja, und vielleicht also mit dem vielleicht Fernziel sogar so gewisse Standards zu setzen, ne? Wie du gerade sagst, die Daten irgendwann so zu sortieren, dass man halt vielleicht sogar der Standard in den Vergabeprozess ist. Ich meine, das ist schon cool, aber ich frage mich halt wirklich gerade, wenn ich so zuhöre, wie lange das dauert, bis die da sind, dass es richtig Spaß macht. Ich glaube, also so schön das ist, dass der Gründer hier motiviert ist, ich glaube, das Brett ist so dick, also ich weiß nicht, aber...
Ich habe leider auch keine Zahlen, aber trotzdem, ich finde zumindest, dass die erste... Basis an Supply, die da tatsächlich auch schon zahlt, echt vielversprechend ist. Ja, und insofern, ja, wir wünschen den beiden, glaube ich, genau, sehr viel Glück und glaube auch, dass sie da auf einem ganz guten Weg sind. Ja, was dabei rauskommt, wird sich zeigen.
Super, du, da hat mir das großen Spaß gemacht. Danke erstmal bis hierher und ja, dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Jan. Hat mir mindestens genauso viel Spaß gemacht und dir wünsche ich natürlich jetzt auch erstmal eine gute Restwoche.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren Jan Thomas und Katharina Neuhaus im Investments und Exits Gespräch über Stottels und Laura. Nicht vergessen, ab morgen hört ihr dann Fabian Tausch bis einschließlich nächsten Montag als die Vertretung von Jan in Investments und Exits. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Julian Lindinger, Co-Founder von Power Us, haben wir da heute im Interview und sprechen mit ihm über die 10 Millionen US-Dollar Serie A-Runde. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.